Reingehört, ein Podcast der VRM. Das Gericht hat entschieden. 10 Jahre Freiheitsstrafe für den 15-jährigen Angeklagten aus Rostov, der einen Obdachlosen aus Darmstadt im November letzten Jahres tödlich verletzte. Das ist die höchste Strafe, die im Jugendstrafrecht verhängt werden kann. Rechtskräftig ist das Urteil noch nicht. Das Landgericht Darmstadt ist mit diesem Urteil, das der Vorsitzende Richter Marc Euler am letzten Prozesstag, dem 28. Juni, im Mordprozess nach dem Tod eines Obdachlosen verkündete, sogar noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausgegangen. Schockiert von der Tat des Jugendlichen sagte dieser bei der Urteilsverkündung, die unfassbare Gewalt war selbst für mich als erfahrener Richter Neuland. Das, was in der Nacht auf den 15. November 2023 am Luisenplatz passiert ist, wird den Darmstädtern vermutlich noch lange Zeit im Gedächtnis bleiben. Denn das Ausmaß der Tat lässt sich kaum in Worte fassen. Für diese Reingehört-Folge habe ich mir Janka Holitzka, Reporterchefin der Stadtredaktion in Darmstadt, ins Studio eingeladen. Sie hat mehrfach über die Tat berichtet und war an der Mahnwache am Luisenplatz zum Gedenken an den getöteten Obdachlosen dabei. Mein Name ist Nadine Wohland und ich bin Volontärin der VRM. Damit hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge. Janka, was in Darmstadt passiert ist, hat hessenweit für Erschütterung gesorgt. Oberbürgermeister Hanno Benz und Ordnungsdezernent Paul Wandrei haben sich kurz nach der Tat zu dem erschreckenden Vorfall geäußert. Sozialdezernentin Barbara Axdenis sprach bei der Mahnwache von einer Zäsur Darmstadts. Kannst du einmal für die Hörer und Hörerinnen einordnen, was in der Tatnacht genau passiert ist und vielleicht auch, warum die Erschütterung so groß war?
Ja, ich muss sagen, die Erschütterung war auch in der Redaktion sehr groß. Zunächst mal war es ja gar nicht klar, ob das Opfer stirbt oder ob er schwer verletzt ist. Und als wir dann die Todesnachricht bekommen haben, haben wir hier schon auch mal geschluckt. Und was mir dabei als erstes durch den Kopf ging, war tatsächlich der Tatort. Tatort in dem Fall ist der Luisenplatz. Und ich glaube, das muss man sich vor allem hier mal vor Augen führen. Das ist der zentrale Platz in Darmstadt. Rathaus ist nebendran. Das Luisencenter endet an dieser Stelle. Fast alle Busse und Bahnen fahren über diesen Platz. Also es ist immer was los. Auch nachts ist immer was los. Trotzdem ist der Luisenplatz auch in den letzten Monaten und Jahren immer auch unter dem Aspekt Sicherheit in den Fokus der Stadtgesellschaft gerückt. Es gab vor 2-3 Jahren schon eine große Debatte über Videoüberwachung und ob wir sie brauchen auf dem Luisenplatz. Es gab Befürworter und Gegner, aber letztendlich gibt es eine Videoüberwachung auf dem Luisenplatz. Und was in der Stadt dort auch passiert ist, ist, dass die Stadtwache ihr Quartier ganz in der Nähe aufgeschlagen hat, um dort einfach Präsenz zu zeigen. Und in diesen Wochen vor der grausamen Tat, über die wir heute sprechen, gab es schon mehrere Taten dort, die vor allem im Zusammenhang mit dem 7. Oktober stehen. Also wir haben antisemitische Taten auf dem Luisenplatz erlebt kurz vorher. Die Starbucks-Filiale dort ist beschmiert worden mit israelfeindlichen Schriftzügen. Wir haben auch mehrere Diebstähle der Israel-Flaggen, die dort gehisst wurden aus Solidarität, die gestohlen worden sind und die, wo letztendlich der Staatsschutz ermittelt hat. Also wir kamen aus dieser Situation raus, irgendwas passiert da am Luisenplatz und irgendwie sind wir sowieso unsicher mit diesem Platz. Und dann ist diese ganz, ganz schreckliche Tat passiert. Das ist, glaube ich, ein wichtiger Aspekt dabei.
Und jetzt hast du es gesagt, der Luisenplatz war vorher ja schon ein Ort, wo ziemlich viele Straftaten auch passiert ist. Wir wollen ja heute über den Mordprozess am Obdachlosen sprechen. Kannst du vielleicht mal kurz einordnen, was ist denn jetzt in dieser Nacht passiert?
Also wir wissen jetzt, nachdem auch der Prozess gelaufen ist, über die Tatnacht ja relativ viel. Das wissen wir auch deshalb, weil es Videoaufnahmen von der Tat gibt und Zeugen sowieso. Also was wir über die Tatnacht wissen, ist, dass der 15 Jahre alte Rostdörfer, der jetzt auch verurteilt worden ist wegen Mord, gemeinsam mit seinem Bruder unterwegs war, 18 Jahre alt. Die beiden sind zuerst auffällig geworden, weil sie den Obdachlosen, der zu dem Zeitpunkt in einem Wartehäuschen gesessen hat, es war ja eine Novembernacht, es war kalt in dieser Nacht, dass sie zu ihm gegangen sind und ihm die Geldbörse geklaut haben, dass es irgendwie auch eine Auseinandersetzung gab. Das konnte man auf der Videoaufnahme sehen, die jetzt auch vor Gericht gezeigt wurde. Das hat ein Zeuge beobachtet. Zu dem Zeitpunkt ist nämlich auch schon der Weihnachtsmarkt aufgebaut worden, sodass auch mitten in der Nacht Leute auf dem Luisenplatz waren. Der hat die Polizei alarmiert, die kam auch, hat die Situation scheinbar geschlichtet, hat die beiden Brüder auch weggeschickt von dem Ort und ist wieder gegangen. Und was man dann einige Minuten später auch auf der Videoüberwachung sehen konnte, ist, dass der 15-Jährige zurückgekommen ist und mit äußerster Brutalität auf sein Opfer eingeprügelt und eingetreten hat. bis der irgendwann am Boden lag. Man konnte auch darauf sehen, dass der sich zu keinem Zeitpunkt gewehrt hat. Und letztendlich sprach das Gericht dann von 87 Tritten und Schlägen auch auf den Kopf, die den Obdachlosen dann letztendlich getötet haben. Die Polizei kam wieder, hat den 15-Jährigen auch vor Ort festgenommen. Der Obdachlose ist ins Krankenhaus eingeliefert worden und dort auch noch ist noch um sein Leben gekämpft worden, aber ein paar Stunden später war dann klar, dass er diese Tat nicht überleben wird. Und was auch außergewöhnlich war, ist, dass die Staatsanwaltschaft sehr früh wegen dem Verdacht auf Mord in dem Fall ermittelt hat. Da ist man ja normalerweise als Ermittler ein bisschen vorsichtig, bis man genau weiß, was passiert ist. Spricht erstmal von einem Tötungsdelikt, aber in dem Fall haben sie ganz klar von Anfang an gesagt, das war Mord. Und so hat das Gericht ja jetzt letztendlich auch entschieden.
Du warst ja damals bei der Mahnwache am Luisenplatz. Rund 70 Menschen haben ja an dieser Mahnwache teilgenommen. Wie hast du denn diese Stunden persönlich erlebt an diesem Ort?
Ich fand die Situation ganz beklemmend, weil der Kontrast so groß war. Ich habe vorhin schon gesagt, der Luisenplatz ist ein ganz belebter Platz, ein Platz mittendrin, den jeder kennt. Und das Leben dort ging weiter. Wir standen bei der Mahnwache. Nach und nach kamen mehr Leute dazu, die bewusst kamen. Die ersten kamen bewusst, die wussten, dass die Mahnwache ist, haben Kerzen aufgestellt, haben auch Blumen niedergelegt und standen in so einem Halbkreis um dieses Wartehäuschen rum, genau da, wo die Tat eben passiert ist. Man hat dann aber nach und nach gemerkt, dass Leute aufmerksam geworden sind, gekommen sind, auch gefragt haben, was ist hier los. Teilweise wussten sie noch nicht, welche schlimme Tat sich hier ereignet hat. Also es gab dann so einen kleinen Kreis oder ein bisschen größeren Kreis von ungefähr 70 Leuten, die wirklich bewusst bei dieser Mahnwache standen. Die Menschen, die das organisiert haben, unter anderem die Teestube, die Diakonie, die sich um die Obdachlosen kümmert in der Stadt, haben sich auch bewusst entschieden, keine Redebeiträge zuzulassen, sondern haben nur gesagt, wir gedenken Andreas N. Was, glaube ich, ein kluger Gedanke war, aber das wurde nicht politisch, sondern es ging wirklich darum, dass man an den Mensch denkt und einfach nochmal innehält. Und dieses Innehalten in diesem belebten Platz, wo die Straßenbahnen weiterfuhren, wo Leute rundrum einfach in den Feierabend gingen oder ihr normales Leben geführt haben, der ist für mich sehr geblieben. Und dann ist eine zweite Sache, die mir sehr im Kopf geblieben ist, wie die Obdachlosen-Szene selbst damit umgegangen ist. Es saßen einige offenkundig Obdachlose in der Nähe, direkt am Langen Louis, am Fuß vom Langen Louis, also ich schätze mal 20, 30 Meter weit weg, und haben sich nicht dazugestellt, waren quasi nicht Teil dieser Mahnwache, aber man hat natürlich gesehen, sie schauen und sie merken, da ist was. Und ich habe dann mit der Nicole Fröhlich, die zu der Teestube gehört, die sich viel um die Obdachlosen in dieser Stadt kümmert, darüber gesprochen, warum das jetzt gerade so ist. Und da hat sie mir das beschrieben, dass auch in den Stunden davor die Menschen, die ihn direkt kannten oder unmittelbar kannten, sehr unterschiedlich damit umgehen. Weil natürlich für alle klar war, er war ein Zufallsopfer. Das hätte jeden von ihnen treffen können. Alle diese Menschen, die eben schutzlos sind, weil sie nachts kein Zuhause haben und weil sie nachts irgendwo auf der Straße oder auf Plätzen solchen Gewalttaten und sinnlosen Zufallstaten ausgeliefert sind.
Bei Gewaltverbrechen steht häufig der Täter im Vordergrund, weil nur über ihn die Beweggründe, die zu einer Strafhandlung führen, zu einem Gesamtbild der Tat beitragen. Doch an dieser Stelle möchte ich gerne kurz weg vom Täter kommen und über Andreas N. sprechen. Denn hinter jedem Obdachlosen oder Schutzlosen steckt ein Mensch. Damit er nicht anonym beerdigt werden musste, was bei einer Sozialbestattung der Fall wäre, haben mehr als 500 Darmstädter und Darmstädterinnen gespendet. Woher kommt denn diese große Anteilnahme und kannst du uns vielleicht ein grobes Bild auch geben? Du hast gesagt, manche kannten ihn. Was war Andreas N. denn für ein Mensch?
Tatsächlich ist das ja eine Frage, die wir uns in der Redaktion auch ganz oft stellen, weil die Täterperspektive ja in der Tat so ein bisschen schwierig ist, ne? Stehen dann so sehr die Menschen im Vordergrund, die was Schlimmes begangen haben. Und bei dem anderen sprechen wir von dem Opfer oder in dem Fall von dem Obdachlosen, was sich auch nicht immer gut angefühlt hat, weil natürlich war es ein Mensch, der da gestorben ist. So richtig was über den Andreas N. haben wir auch tatsächlich erfahren bei der Beerdigung, die möglich wurde. Das war 2 Monate nach der Tat, konnte er auf dem Waldfriedhof bestattet werden, weil dort eben auch Wegbegleiter von ihm gesprochen haben. Eine davon war seine frühere gesetzliche Betreuerin, die ihn als sehr empathischen Menschen beschrieben hat, die gesagt hat, er puzzelte gerne. Man hat sich entschieden, Streets of London zu spielen. Ich weiß nicht, ob das sein Lieblingslied war, aber es war ein Lied, was man für ihn ausgesucht hat. Ich finde, das sagt auch immer was aus. Das Bewegende an der Trauerfeier war auch nochmal den Werdegang von Andreas N. zu hören. Kommt ursprünglich nicht aus Darmstadt, lebte aber seit 2010 hier und hatte damals schon eine starke Krise in seinem Leben. Man weiß, dass er damals abgestürzt ist, dass er auch Schwierigkeiten mit Alkohol hatte und auch damals schon mal wohnungslos geworden ist. Und dann hat er die gesetzliche Betreuerin, die dann auch gesprochen hat, an die Seite gestellt bekommen und hat sich zurückgekämpft ins Leben. Also was, glaube ich, sehr bewundernswert ist, wenn man die Ausgangsposition kennt, dass man das dann schafft, über die Jahre hinweg sich ins Leben zurückzukämpfen. Seine Betreuerin hat damals gesagt, er hat seinem Leben wieder einen Sinn gegeben. Und er hat es letztendlich geschafft, bis 2021 auch wieder eine eigene Wohnung zu haben und autonom leben zu können. Und was danach passiert ist, wissen wir auch nicht so genau. Wir wissen nur, er war ja dann wieder obdachlos. Einige Monate vor der Tat muss es passiert sein. Er ist aus seiner Wohnung gegangen oder geflogen und war dann wieder auf der Straße, bis eben dann im November sein Leben zu Ende war.
Du hast es ja vorhin schon gesagt, im Endeffekt, das hätte jeden treffen können in dieser Nacht. Und wir wissen ja auch, dass die Tat von der Überwachungskamera aufgezeichnet wurde am Luisenplatz. Und das hat ja am Ende auch beim Prozess zur Aufklärung des Verbrechens geführt. Schutz bieten, das hat die Überwachungskamera dem Obdachlosen am Ende jetzt nicht. Insgesamt, du hast es gesagt, 87 Mal hat der Hauptangeklagte, also der 15-Jährige aus Roßdorf, den Obdachlosen gegen Kopf und Oberkörper geschlagen und getreten, sodass dieser am nächsten Tag ja auch im Krankenhaus verstarb. Was macht es denn mit einer Stadt, wenn Taten wie diese passieren und das auf einem öffentlichen Platz wie dem Luisenplatz und schutzlose Menschen wie jetzt in diesem Fall Andreas N. nicht vor einer solchen Tat bewahrt werden können?
Die Debatte darum, welche Sicherheitsmaßnahmen auf dem Luisenplatz oder ähnliche Diskussionen gab es auch für den Herrengarten, der ja auch sehr zentral in der Stadt liegt, nötig sind, die lief hier ja längst. Auch in der Politik über die Videoüberwachung. Was nach der Tat und noch einer weiteren schweren Körperverletzung ganz in der Nähe ein paar Wochen später hier plötzlich auch in der Diskussion stand, war die um eine Waffenverbotszone. Also ob man politisch noch stärker, man kann sagen, Flagge zeigen kann, man kann aber auch sagen, ob man wirklich ganz praktisch damit für mehr Sicherheit sorgt. Das wurde auf beide Arten diskutiert. Was ein bisschen erstaunlich war, weil wir wissen ja auch, dass bei der Tat, über die wir heute sprechen, gar keine Waffe zum Einsatz kam. Also diese Diskussion hätte Andreas N. das Leben nicht gerettet. Wir sehen auch, die Videoüberwachung hat es nicht getan. Für den Täter war es nicht abschreckend, diese Tat direkt vor den Kameralinsen einer Videoüberwachung zu begehen. Und die sieht man. Also er wusste das, dass die da stehen. Die sind relativ große Kameras, die stehen direkt neben diesem Wartehäuschen. Also da muss man hinter dieses Thema Prävention ein großes Fragezeichen machen. So wird es auch in der Stadt diskutiert. Was man definitiv aber sagen kann, wenn es schon nicht vor Taten bewahrt ist, dass es zu einer Aufklärung beiträgt. Aber es wurde, also diese ganze Thema wurde eben auch nochmal diskutiert.
Ich habe es anfangs gesagt, mittlerweile wurde das Urteil gegen den Hauptangeklagten und seinen Bruder gesprochen. Das Landgericht Darmstadt hat den 15-jährigen Angeklagten aus Roßdorf wegen Raubes und Mordes zu 10 Jahre Freiheitsstrafe verurteilt. Die Staatsanwaltschaft plädierte auf Mord, forderte 9 Jahre und 10 Monate Freiheitsstrafe. Und der Vorsitzende Richter Marc Euler hat am Ende ja sogar die Höchststrafe verhängt. André Heuwinkel, Reporter aus Darmstadt, war beim ersten Prozesstag dabei und ich habe ihn gefragt, wie er den Hauptangeklagten vor Gericht erlebt hat. Nachgehört.
Also die Atmosphäre zum Prozessauftakt, die war tatsächlich so eine Mischung aus ja, hoher Wachsamkeit und auch Spannung, einfach zu sehen, um wen handelt es sich eigentlich bei dem Angeklagten, wie verhält er sich. Und ich glaube, die erste Vokabel, mit der ich das zusammenfassen würde, wäre teilnahmslos. Also er hat in seiner gesamten Mimik, zumindest sofern man das sehen konnte, als er den Gerichtssaal betrat, auch keine Miene verzogen, kam da mit einem blauen Sportanzug, himmelblauer Farbe rein. Anhand der Handschellen hat man erkannt, dass er der Hauptangeklagte ist. Ansonsten hätte, also das haben auch die Journalisten, Kolleginnen und Kollegen auch gesagt, dass er optisch älter aussah als sein 3 Jahre älterer Bruder. Und ansonsten kann ich jetzt quasi über sein direktes Auftreten relativ wenig sagen, weil sagen wir, alle direkten Aspekte, die innerhalb des Prozesses erörtert worden sind, die jetzt direkt ihn betreffen, die sind ja unter Ausschuss der Öffentlichkeit verhandelt worden. Aber ich glaube tatsächlich auch sozusagen dem Urteilsspruch des Richters entnommen zu haben, und das hat ja auch der Kollege, der für unsere Redaktion vor Ort war, ja auch so geschildert, dass er das, was er dort angerichtet hat, keiner Weise verarbeitet bzw. sich damit gar nicht richtig auseinandergesetzt hat. Also als ob es ihn gar nicht tangieren würde. Ja, so könnte man das zusammenfassen. Und natürlich waren auch nochmal die medialen Bewertungsumstände hier nochmal ganz besonders. Also das Interesse war zumindest zum Prozessauftakt wirklich immens. Also es waren viele Vertreter der öffentlich-rechtlichen Medien da, natürlich auch viele Privatsender, überregionale Zeitungen und das ist ja wirklich breit aufgenommen worden, dieser Prozess.
Janka, während der ältere Bruder Reue zeigt und mit gemeinnütziger Arbeit und Erziehungsgesprächen davonkommt, scheint Reue beim Hauptangeklagten nicht aufzukommen. Marc Euler hat vor Gericht gesagt, sie nehmen sich, was sie wollen. Und in dem Moment wollten sie ein Leben nehmen. Doch diesmal folgten auf seine Taten Sanktionen. Wir wissen ja auch, dass vorher schon Fälle passiert sind, wo er als Jugendlicher keine Sanktionen gespürt hat. Taten wie diese sind ja jetzt kein Einzelfall. Du hast es auch schon gesagt, es gab gerade in letzter Zeit vermehrt Vorfälle von Jugendlichen, die sich Obdachlose oder Schutzlose als Opfer ausgesucht haben.
Genau, wenn wir uns das deutschlandweit anschauen, ist der Darmstädter Fall leider kein Einzelfall. Es gibt sehr ähnliche Szenarien. Jugendlicher trischt auf Schutzlosen ein. Ich schätze, es wird eine Debatte aufflammen um Jugendstrafrecht, ob wirklich Jugendliche bis 18 Jahren geschützt sind, wenn sie solche Taten begehen. In dem Fall ist ja die Höchststrafe gesprochen. Er ist nach Jugendstrafrecht verurteilt worden und da ist 10 Jahre das Maximum. Da ist der Richter, du hast es vorhin ja schon gesagt, tatsächlich ja auch noch über die Forderung der Staatsanwaltschaft hinausgegangen. Trotzdem fragt man sich ja, wenn er aus dem Gefängnis kommt, ist er 10 Jahre älter, dann ist er 25. In welches Leben wird er dann entlassen? Und was brauchen Jugendliche, die so früh auf eine schiefe Bahn geraten und mit solcher Brutalität vorgehen, vielleicht auch, um wirklich wieder resozialisiert zu werden und um wirklich noch eine Chance in dem Leben zu haben? Also ich glaube, diese ganze Debatte hängt daran, wie gehen wir mit straffälligen Jugendlichen um? Ist auch kein neues Thema. Es gibt auch Präventionsprojekte der südhessischen Polizei dazu. Trotzdem haben wir hier eben einfach nochmal eine andere Liga erreicht. Und ich glaube auch, das Thema Obdachlose in Darmstadt wird uns nochmal beschäftigen, weil auch wir da ja von keiner kleinen Zahl sprechen. Und wir diskutieren das eigentlich zu jedem Winter, wenn es kalt wird. Wie schützen wir denn die Menschen vor Kälte in der Nacht? Aber ich glaube, wir müssen uns noch viel mehr fragen, auch wie schützen wir diese Menschen davor, solche Zufallsopfer zu werden.
Ja, danke, dass du bei dieser Reingehört-Folge dabei warst, dass du die Tat eingeordnet hast, aber auch darüber vielleicht ein paar Gedankenanstöße gegeben hast und auch ja Andreas N. ein bisschen beschrieben hast als Person, dass es eben nicht immer nur um den Täter geht, sondern auch dem Opfer ein Gesicht gegeben wird. Alle Hintergründe und Artikel rund um den Mordfall, die Mahnwache am Luisenplatz für den getöteten Obdachlosen Andreas N. sowie die Prozessberichterstattung der letzten Wochen findet ihr in den Shownotes. Das war eine Folge Reingehört. Schaltet beim nächsten Mal doch gerne wieder rein.
Reingehört ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die VolontärInnen der VRM. Ihr erreicht uns per Mail an audio@vrm.de.